HR Info, der Tag in Hessen.
Ich bin Gabi Beck, hallo. Endlich sind sie veröffentlicht, sagen die Angehörigen der Opfer. Unangemessen, sagen die anderen. Auf jeden Fall aber haben die NSU-Akten des hessischen Verfassungsschutzes, die jetzt offen liegen, für richtig Wirbel gesorgt. Aus Sicht der Linken kann sich die Öffentlichkeit damit ein eigenes Bild machen vom Umgang des Verfassungsschutzes mit dem rechten Terror. Die Regierungsparteien dagegen, die sind ziemlich sauer. Und die Behörde selbst, die hat jetzt Strafanzeige erstattet und verteidigt ihr Vorgehen. Die Plattform Fragt den Staat und das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann hatten die Akten freigeschaltet. Landtagskorrespondent Jan-Peter Bartels hat die Reaktionen für uns eingeholt.
Am Freitagabend passiert, was die hessische Landesregierung so sehr verhindern wollte.
Meine Damen und Herren, der NSU-Bericht ist hiermit offiziell, inoffiziell freigegeben und zwar jetzt.
Als Moderator Böhmermann den Knopf drückt, können auch die Angehörigen der Opfer des NSU-Trios endlich die Dokumente lesen. Worum sie seit Jahren die Politik bitten. Seda Başayıldız, Anwältin der Ehefrau eines Opfers.
Es ist beschämend für den Rechtsstaat und beschämend für die Behörden, dass wir jetzt Journalisten brauchen, die genau das tun, was eigentlich Aufgabe der Behörden wäre, nämlich Transparenz zu schaffen.
Es geht um zwei Berichte des hessischen Verfassungsschutzes. Eine Selbstanalyse, wie die Beobachtung Rechtsextremer so funktionierte um die Jahrtausendwende. 20 Jahre Daten, 173 Seiten und sie lesen sich wie ein Dokument des Scheiterns. So stellten die Beamten fest, dass sie hunderte Papiere über Rechtsextreme, sogenannte Aktenstücke, nicht mehr wiederfanden. Oder dass die Behörde mehrfach Hinweisen auf Waffen- und Sprengstoffbesitz bei Rechtsextremen einfach nicht nachging.
Wissen Sie, als Rechtfertigung für die Geheimhaltungsfrist, für diese lange Frist wurde ja gesagt, wir müssen unsere Quellen schützen. Und jetzt stellt sich heraus, Sie wollten einfach nur das Versagen des Verfassungsschutzes verschleiern. Und ich finde, das ist ein ungeheuerlicher Vorgang.
Diese Enttäuschung, das verloren gegangene Vertrauen, das sei das Problem, sagt die SPD. Der hessische Fraktionsvorsitzende Rudolf argumentiert, die schwarz-grüne Landesregierung hätte eine sichere, überarbeitete Version der Dokumente veröffentlichen können, aber sie habe wohl nicht gewollt.
Verloren gegangenes Vertrauen gewinnt man zurück, indem man Aufklärung betreibt, indem man das auch öffentlich macht, aber nicht wie CDU und Grüne, indem man Aufklärung verhindert. Gerade der Verfassungsschutz in Hessen hat evidente Fehler in den letzten Jahren gemacht. Das ist offenkundig. Da muss man auch sagen, ja, es sind Fehler passiert, wir wollen das abstellen, wir verändern die Arbeitsweise, aber da muss man offensiv auch in die Öffentlichkeit gehen. Das vermisse ich bei der CDU.
Die CDU dagegen ist sich keiner Schuld bewusst. Holger Bellino, parlamentarischer Geschäftsführer, hat selbst kilometerweise Akten zum NSU gelesen, in Ausschüssen Zeugen gehört, hunderte Stunden mit dem Thema verbracht. Die Angehörigen seien ihm nicht egal, aber der Inhalt der Dokumente sei ja auch nicht ignoriert worden, argumentiert Bellino, im Gegenteil.
Ich bitte auch zu bedenken, dass nicht nur der Hessische Untersuchungsausschuss, sondern auch andere Untersuchungsausschüsse in anderen Bundesländern und im Bund und natürlich die Gerichte, die Strafverfolgungsbehörden, alle Unterlagen gesehen haben, und zwar ohne jegliche Schwärzung. Und auch dort konnte dann leider nichts zusätzlich Erhellendes gefunden werden.
Unanständig sei es, so Bellino, die Dokumente einfach offenzulegen. Das gefährde Menschenleben. Und es erschwere es, dem Verfassungsschutz an Informationen zu gelangen. V-Leute könnten Angst bekommen, irgendwann ihren eigenen Namen in der Zeitung zu lesen. Opferanwältin Başayıldız hält dagegen. Es wäre schön gewesen, sagt sie, die CDU hätte sich all diese Sorgen auch dann gemacht, als es um das Leben von Migranten ging.
Fehler des hessischen Verfassungsschutzes bis hin zu unanständige Veröffentlichung. Die Meinungen über die Veröffentlichung von Teilen der NSU-Akten sind sehr unterschiedlich. Jan-Peter Bartels hat sie für uns zusammengefasst. Es war ein schwarzer Tag für Witzenhausen. Ziemlich genau vor einem Jahr ist ein Mann mit seinem Auto in eine Gruppe von Grundschulkindern gefahren. Ein Mädchen ist dabei getötet worden, zwei weitere sind schwer verletzt worden. Heute hat der Prozess gegen den 31-jährigen Fahrer nun begonnen. Michael Pschibilla hat den Auftakt für uns beobachtet.
Der junge Mann sitzt stumm auf der Anklagebank und registriert, scheinbar völlig unbeteiligt, was da über ihn erzählt wird. Auf die Frage des Richters, ob er etwas sagen möchte zu der Tat, die ihm vorgeworfen wird, schüttelt er nur den Kopf. Dennoch, die Ermittler gehen davon aus, dass der 31-Jährige sein Auto mit voller Absicht in mehrere Kinder gesteuert hat, die gerade auf dem Weg zur Schule waren. Stefan Schwirzer von der Staatsanwaltschaft Kassel.
Ein Mädchen im Alter von damals 8 Jahren, verstarb noch am selben Tag infolge der Verletzungen. Die beiden anderen Kinder wurden durch die Kollision schwer verletzt. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, dass er es beabsichtigt hat, die Kinder zu töten.
Die Staatsanwaltschaft stützt sich dabei unter anderem auf Zeugen. Ein Busfahrer hat beobachtet, wie das Auto des Angeklagten ruckartig die Fahrtrichtung änderte. Die Tat schockiert noch immer in Witzenhausen-Gärtenbach, einem 1000-Einwohner-Ort im Werra-Meißner-Kreis. Auch ein Jahr danach liegen dort, wo das passiert ist, viele Kerzen und Kuscheltiere. Bürgermeister Daniel Herz.
Hier fahren viele Menschen vorbei, hier laufen viele Menschen vorbei, gerade auf dem Weg zur Schule und zum Kindergarten hin und zurück. Und das bedeutet natürlich eine große emotionale Belastung. Die meisten kennen sich ja hier im Ort. Und dann kennt man natürlich auch die Kinder, die es dann hier am Ende leider betroffen hat.
Auch zum Prozessauftakt sind viele aus dem Ort gekommen. Reden wollen sie nicht vor dem Mikrofon, aber sie suchen nach Antworten. Warum ist das passiert? War es geplant? In der Verhandlung wird schnell klar, der Angeklagte, der selbst in Gärtenbach wohnte, leidet schon länger an Schizophrenie. Wegen dieser psychischen Erkrankung gilt er als schuld unfähig. Deshalb ist es auch kein klassischer Strafprozess, der jetzt geführt wird. Es geht nicht um eine mögliche Haftstrafe. Noch einmal Staatsanwalt Schwirzer.
Deswegen wird ein Sicherungsverfahren durchgeführt, eine besondere Form der Hauptverhandlung gegen schuldunfähige oder vermindert schuldunfähige Täter, an deren Ende die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus droht.
Der Angeklagte gilt als aggressiv. Häusliche Gewalt steht in den Akten. Auch eine Vorstrafe, weil er seinen ehemaligen Chef angegriffen und mit brühendem Wasser übergossen hat. Und es gibt Vermerke, dass der Angeklagte trotz der Diagnose Schizophrenie oft seine Medikamente nicht einnahm. So war es wohl auch am Tag der Todesfahrt. In seiner Blutprobe konnten laut Gerichtsmedizin weder Alkohol noch Drogen, aber auch keinerlei Spuren von Medikamenten nachgewiesen werden. Das Urteil wird Mitte Dezember erwartet.
Erster Tag im Prozess gegen den Fahrer, der vor einem Jahr in eine Gruppe Grundschulkinder gefahren war und eines dabei getötet hat. Michael Pschibilla hat aus dem Landgericht Kassel für uns berichtet. Gerade mal 3 Monate Zeit hatten die EU-Staaten, um ihre nationalen Notfallpläne für den Energiesektor zu aktualisieren. Heute ist die Deadline und die Überarbeitung scheint nicht nur wegen der anhaltenden Gas- und Stromkrise bitter nötig zu sein. Denn Recherchen unserer Kollegen von Report Mainz des Südwestrundfunks haben ergeben, dass deutschlandweit viele Kommunen angeblich keinen Notfallplan für Stromausfälle haben und die sind bei uns für den Katastrophenschutz zuständig. Wir wollten deswegen wissen, wie sieht es in Hessen aus? Meine Kollegin Simone Bese ist dieser Frage nachgegangen.
Der Strom weg, das Telefonnetz tot, das Trinkwasser aus. Es ist eine wahre Katastrophe, die Mörfelden-Walldorf im Kreis Groß-Gerau vor wenigen Tagen heimsucht. Zum Glück nur als Test, ob der Notfallplan funktioniert. Aber ein realistischer, erklärt Andreas Möstl vom Katastrophenschutz des Landkreises.
Wir haben auch schon immer für uns, für den Kreis Groß-Gerau, als Referenzszenario den Stromausfall als größten anzunehmenden Unfall vorgesehen. Beim Stromausfall funktionieren alle Systeme nicht mehr.
Das Fazit der Übung fällt positiv aus, berichten unsere Kollegen vom SWR-Magazin Report Mainz. Eher negativ fallen hingegen ihre Recherchen aus, wonach deutschlandweit viele Kommunen keinen Notfallplan für Stromausfälle hätten. Alarmstufe rot also beim Katastrophenschutz? Der Hessische Städte- und Gemeindebund widerspricht. Unvorbereitet seien sie mit Sicherheit nicht, so Geschäftsführer David Rauber.
Wir sind ja in diesem Bereich so organisiert, dass die kreisfreien Städte und Landkreise zunächst mal die Katastrophenschutzbehörden sind und dabei aber natürlich auch abhängig von dem jeweiligen Szenario gucken, wer ist denn da noch mit im Boot, und das sind normalerweise die Städte und Gemeinden, weil die eben die örtlichen Feuerwehren mit ihren vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern tatsächlich dann in solchen Situationen auch auf die Straße bringen können.
Den Recherchen von HR und SWR für Hessen zufolge gibt es in den 5 kreisfreien Städten sowie in den Landkreisen Landkreisen Limburg-Weilburg, Hochtaunus, Offenbach und Bergstraße Notfallpläne für Stromausfälle. Keine Pläne legen vor in den Kreisen Kassel-Land, Lahn-Dill, Werra-Meißner, Rheingau-Taunus und Odenwald. Die restlichen 12 Landkreise hätten keine Angaben gemacht. Im Notfall würde aber wie bei anderen Krisenlagen das Land Hessen unterstützen. Strategisch koordinierend und bei übergeordneten Aufgaben, heißt es aus dem Innenministerium. Tobias Bräunlein leitet dort die Abteilung Katastrophenschutz.
Wir haben uns schon vor einiger Zeit auf einen möglichen Stromausfall vorbereitet. So haben wir im Jahr 2013 unsere Rahmenempfehlungen Stromausfall herausgegeben, quasi eine konzeptionelle Grundlage geschaffen für die Katastrophenschutzeinheiten und haben auch entsprechende Notstromaggregate beschafft.
Und es gibt Geld. Mit 45 Millionen Euro pro Jahr fördert das Land den kommunalen Brand- und Katastrophenschutz. Das klinge erstmal sehr viel, so David Rauber vom Hessischen Städte- und Gemeindebund.
Man muss aber bedenken, verteilt auf 422 Städte und Gemeinden sind das rechnerisch 100.000 Euro im Jahr. Ein normales Feuerwehrfahrzeug kostet schnell 500.000 Euro und mehr. Also das entlastet halt nicht in dem Maße.
Schon gar nicht bei allerorts steigenden Preisen, auch für die Ausstattung. Mit Notfallplänen allein ist es also nicht getan. Mindestens genauso wichtig sind Menschen und Maschinen, die sie ausführen können.
Notfallpläne in den Schubladen der Kommunen, das ist teilweise Fehlanzeige in Hessen. Simone Bese hat berichtet. In Hessen kämpfen viele krisengeschüttelte Theater ums Überleben. Hessen hat aber einiges zu bieten auf der Theaterszene. Da sind zum Beispiel Theater an ungewöhnlichen Orten. Christiane Schwalm hat einige von ihnen aufgesucht und mit den Theatermachern gesprochen.
Beim Betreten der alten Schwimmhalle meint man fast Kinder kreischend ins Becken springen zu sehen, wo alte Damen mit Badehauben ihre Bahnen ziehen. Das alte Hallenbad in Friedberg katapultiert den Besucher beim Betreten sofort zurück ins 20. Jahrhundert.
Ich habe tatsächlich hier in diesem Becken schwimmen gelernt und erinnere mich noch gut dran, dass es sehr, sehr kalt war, das Wasser.
Das ist Uli Lang. Als das Friedberger Jugendstilbad 1980 seine Türen schloss und 25 Jahre lang in Vergessenheit geriet, gründete er einen Verein, um aus dem alten Hallenbad ein Theater zu machen.
Also viele Friedberger haben anfangs nicht dran geglaubt, dass das funktioniert. Das ist eine verrückte Idee gewesen.
Aus einer verrückten Idee ist heute ein 1500 Mitglieder starker Verein geworden, der das denkmalgeschützte Bad Schritt für Schritt sanierte bei parallelem Spielbetrieb. Um in der Wetterau als kleines Theater bestehen zu können, setzen sie beim Programm auf Vielfalt. Eine Überlebensstrategie, auf die auch andere kleine Theater setzen, etwa das Puppentheater in Steinau.
Die Zeiten der Einseitigkeit in einem Programm und gerade in der ländlichen Region sind lange vorbei,
sagt Detlef Heinichen, der Betreiber des Theaters. Anstatt nur aufs Puppentheater zu setzen, hat Heinichen das Programm mit seiner Übernahme 2017 geöffnet. Jetzt findet auf seiner Bühne auch mal Comedy, Kabarett oder Musik statt. Viele kleine Theater kämpfen dennoch ums Überleben. Im Deutschen Ebbelwoi-Theater im Kurhaus in Bad Homburg sind von 80 Plätzen in der Regel nur noch 20 besetzt. Betreiber Michael von Löwen steht vor dem Aus.
Die Leute gehen in große Hallen, die gehen zu Helene Fischer, aber die kleinen Theater, die spielen keine Rolle mehr. Und da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für viele Kollegen im Rhein-Main-Raum.
Ob es an der Angst vor Corona liegt oder dem allgemeinen Sparen in der Energiekrise, weiß der Theatermann nicht. Auch Puppenspieler Detlef Heinichen kennt Sorgenfalten.
Ich versuche da immer optimistisch zu sein. Wenn ich mit einer Sorge auf die Bühne gehe, dann wird sich das in der Arbeit auswirken. Es gibt wieder immer eine neue Chance. Also Krise muss auch eine Chance begreifen.
So sehen es auch die Friedberger. Sie haben zwar keine Helene Fischer, setzen dafür aber auf den Charme ihres ganz besonderen Theaters.
Theater in Hessen und ihre Projekte. Christiane Schwalm hatte die Beispiele. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Infos gibt es immer auch auf hessenschau.de.